Beispiel sehr als Vater. Ich bin eigentlich nie stolz, aber da kann ich schon stolz sein. Unser Sohn ist Teil einer Gruppe, die nennt sich Male Anja, die wirklich Millionen von Klicks im Internet haben. Das ist aus einem Geburtstagsständchen heraus. Wenn Sie eingeben, der Zug hat keine Bremse im Internet, dann hören Sie diesen Song, wo unser Severin mit dabei ist.
Da folgen Sie auch die Charts?
Nebenbei ja. Ich höre zum Beispiel, wenn was selten der Fall ist, auf WDR 3 oder WDR 5 etwas ist, was mich jetzt nicht so interessiert, dann gehe ich auch auf 1 live. Und das will ich dann einfach während der Autofahrt natürlich wissen. Aber noch viel öfter höre ich Götz Alsmann mit seiner wunderbaren Jazz-Sendung am Samstagmittag, oder kann man in der Mediathek, kann man den ja zu jeder Zeit hören. Das ist dann so das, wo ich mich dann richtig rein versenke und richtig erholen kann auch.
Wenn Sie jetzt nicht Musikmanager, mögen Sie eigentlich das Wort Musikmanager geworden wären?
Also Manager, ja, natürlich eine sachliche Bezeichnung. Ich fühle mich nicht so sehr als Manager. Ich bin gerne Intendant, weil als Intendant nehmen Sie sich ja was vor. Sie intendieren ja etwas und das realisiere ich dann. Also insofern ist das mit dem Intendant, trifft es eigentlich so, was meine Befindlichkeit angeht oder mein Denken angeht, schon sehr gut. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, was würde ich dann tun?
Ja, hätte es eine andere Möglichkeit gegeben?
Ja, dann wäre ich Architekt geworden. Weil ich hatte einen Cousin, der war Architekt. Und der war Diözesanbaumeister in Augsburg und hat Kirchen renoviert und Kirchen gebaut dann auch. Das hat mich sehr beeindruckt. Und der ist leider schon sehr früh gestorben. Aber der war so in unserer Familie derjenige, mit dem ich mich am meisten identifizieren konnte. Und der hat schon etwas angelegt von dem, wo Albert Müller dann weitergemacht hat bei mir.
Sie haben in Ihrem Leben an sehr vielen unterschiedlichen Orten gewohnt, auch in Großstädten, also in München, in Köln, in New York, in Berlin. Wo ist denn Ihre Heimat?
Köln. Weil ich liebe nach wie vor Oberbayern sehr. Und wenn ich in der Landschaft bin, so in Murnau bei Freunden, dann geht mir natürlich schon das Herz auf. Aber ich habe auch das Rheinland sehr lieben gelernt. Ich mag Köln in der Zwischenzeit sehr, sehr gerne. Und ich meine, da ich da meine Frau kennengelernt habe und unsere Kinder, ich habe unsere Kinder auch mit echtem Rheinwasser taufen lassen, das ich vorher aus dem Rhein rausgeholt habe. Meine Frau hat es gefiltert und gekocht und so. Und dann ist es gesegnet worden. Und dann war es das Taufwasser. Ich finde den Menschenschlag der Rheinländer ganz und gar wunderbar. Weil es ist großzügig, es ist weit, es ist einfach eine gewisse Lebensfreude da. Ja? Der Karneval. Also ich bin in Bayern als ein echter Exot gewesen, weil ich da schon immer gerne Fasching gefeiert habe. Ich habe als 16-Jähriger eine eigene Clownskapelle gehabt, wo wir dann von Kneipe zu Kneipe gezogen sind und ich Geld eingesammelt habe. Und das haben wir dann verjubelt natürlich im Fasching. Aber da war ich dann, wie gesagt, ein Exot. Aber in Köln waren plötzlich alle so. Und dann war mein Ziel, dass die Philharmonie im Rosenmontagszug eine Rolle spielen sollte. Und nach 3 Jahren ist mir das auch gelungen. Da war das Motto, wir machen Musik mit Philharmonie. Und wir hatten einen eigenen Wagen, in der ich meinem Aufsichtsrat durch die Stadt spazieren fahren konnte, nämlich beim Rosenmontagszug.
Es ist ja jetzt das letzte Klavierfestival, wird in der nächsten Woche beginnen, das unter Ihrer Intendanz stattfindet. Sind Sie ein bisschen wehmütig?
Ehrlich gesagt nein, weil es eine sehr bewusste Entscheidung war. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht noch mal 5 Jahre machen wollte, aber ich wurde in diesem Jahr 75 und dann mache ich es zum 28. Mal, mache ich das Programm. Jetzt soll es mal jemand anderer machen und freue mich darauf, dass ich dann endlich Zeit habe, dicke Bücher zu lesen, meine Bibliothek neu zu sortieren und überhaupt Zeit zu haben für ein paar Ehrenämter, zum Beispiel für meinen Vorstandsvorsitz im Kölner Kammerorchester. Das habe ich Christoph Poppen schon vor 10 Jahren versprochen, dass ich mich dann verstärkt drum kümmern würde. Und deshalb, ich werde sicher nicht die Hände in den Schoß legen, aber ich freue mich auch, dass jetzt dieses Kapitel schön und erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Können Sie auch nichts tun?
Manchmal ja. Also es ist zum Beispiel ausschlafen dann am Samstag oder so und dann einfach den Tag ganz langsam angehen lassen. Ja, nichts tun. Also nachts lese ich viel halt und deshalb wird es immer sehr spät, auch dann, wenn keine Konzerte sind. Und insofern tue ich eigentlich immer was, das ist schon richtig. Aber was ich sehr gerne tue, ich bin wahnsinnig gerne am Meer in Portugal, zum Beispiel, wo der Atlantik wirklich toll ist, also einfach große Wellen hat und die Luft so wahnsinnig gut ist und barfuß kilometerweise den Strand entlang zu laufen, das ist meine ganz besondere Freude.
Ist das denn dann auch so, dass Sie dann Ihr Handy ausschalten oder noch nicht zu erreichen sind in solchen Ferien?
Gut, also zum Beispiel jetzt, wenn ich dann vor dem Festival nochmal in Portugal bin, da schalte ich das Handy nicht aus, denn es könnte ja was sein, wo es wichtig wird, dass ich schnell agiere. Aber das ist jetzt nicht so sklavisch. Ich hebe nicht immer ab. Wenn ich merke, das passt jetzt gerade nicht so oder ich bin mit was anderem beschäftigt, dann rufe ich halt einfach zurück.
Und welche Rolle wird die Musik dann spielen, wenn Sie nicht mehr Intendant sind?
Also natürlich weiterhin eine sehr große. Ich weiß, welche CDs ich hören will, fürs nächste Halbjahr mindestens schon mal. Ich will auch natürlich noch mal Repertoireteile mir aneignen, wo ich bislang nicht so dazugekommen bin. Ich werde sicher auch sehr viel Jazz hören. Also vor allen Dingen auch mal klassische Musik endlich Zeit haben, mit Partituren wieder zu lesen. Das schaffe ich jetzt einfach zeitlich nicht. Aber darauf freue ich mich sehr. Zum Beispiel Sibelius habe ich wahnsinnig viel nachzuholen. Rachmaninow auch. Ja? Und solche Sachen sich dann systematisch vornehmen zu können, darauf freue ich mich sehr.
Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass Sie sehr gerne Chef sind. Wie gehen Sie denn dann damit um, nicht mehr Chef zu sein?
Naja, mit dem Kölner Kammerorchester gibt es ja weiterhin eine Institution, für die ich sehr Verantwortung fühle. Und das heißt dann, da gibt es eine wunderbare neue Geschäftsführerin. Ihr zu helfen und einfach, wenn sie Rat braucht, ihr guten Rat zu geben, darauf freue ich mich sehr. Aber ich muss nicht jetzt immer Chef sein, aber ich bin ja weiterhin kreativ tätig.
Wen hätten Sie denn gerne noch auf Ihrem Board stehen? Also hätten Sie gerne noch einen Menschen gerne zu einer Veranstaltung eingeladen, für die Sie verantwortlich sind? Gibt es da noch jemanden?
Ja, das wäre Franz Schubert. Weil Schubert ist mir mit am allernächsten von allen Komponisten, die Art und Weise, wie er Musik erfunden hat und wie er auch Emotionen und auch Brüche und auch Traurigkeit und Seligkeit ausdrücken konnte, den hätte ich wirklich gerne kennengelernt.
Herzlichen Dank, Professor Franz Xaver Ohnesorg, für das Tischgespräch. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihre Lebensreise und in Ihre Musikwelten.
Ja, das war nicht sehr schwer mit Ihnen. Vielen Dank.
21 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Anna Jonitschek. Guten Abend.
Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können.
Bundesbauministerin Geiwitz will den Menschen Ängste vor den Heizungsplänen der Bundesregierung nehmen. Der heute beschlossene Gesetzentwurf soll vom kommenden Jahr an gelten und sieht Förderungen bis 50% vor. Auch soll es Ausnahmen für Menschen ab 80 Jahren geben. Sabine Henkel, WDR Berlin.
Grundsätzlich soll es so sein: Wer eine neue Heizung braucht, in einem Neubau etwa, der muss eine klimafreundliche Heizung einbauen. Oder wer eine Heizung hat, die 30 Jahre alt ist, der muss sie austauschen. Das gilt auch jetzt schon. Vom nächsten Jahr an aber muss sie mindestens 65% erneuerbare Energien verbrauchen. Das kann eine Wärmepumpe sein oder eine Heizung, die mit Fernwärme betrieben wird oder mit Strom. Neue Heizungen, die nur mit Öl und Gas betrieben werden, sollen nicht mehr möglich sein. Heizungen, die defekt sind, aber noch keine 30 Jahre alt, können aber noch mal repariert werden.
NRWs Schulministerin Felle hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass Aufgaben der Abi-Klausuren vorab im Internet aufgetaucht sein könnten. Weil es Probleme beim Herunterladen der Klausuren gab, hatten gestern einige Lehrer die Klausuren untereinander per Datenstick getauscht. Dazu äußerte sich Felle am Abend im WDR.
Wir verfolgen durchaus auch die Twitter-Kanäle und die Social-Media-Kanäle und gucken, ob irgendwo was auftaucht. Und das können wir bislang nicht sagen. Und Schulen sind da sehr professionell aufgestellt und wissen, dass sie die Unterlagen, die Abiturunterlagen gut aufbewahren müssen. Da gibt es extra ein Safe für.
Fristig neue Aufgaben gestellt werden. Die heute ausgefallenen Klausuren werden am Freitag nachgeholt. Weitere Meldungen im Überblick. Wer heute am späten Abend einen Flug gebucht hat, könnte Probleme bekommen. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dass die für morgen und übermorgen angekündigten Warnstreiks zum Teil schon heute beginnen. In Köln-Bonn, in Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart sind Sicherheitsleute und Servicemitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Die Airports rechnen mit zahlreichen Flugausfällen. Der Versuch, deutsche Staatsbürger aus dem Sudan auszufliegen, ist gescheitert. Nach Angaben der Bundesregierung war die Lage zu unsicher. Insgesamt 150 deutsche Staatsbürger sollen sich dort aufhalten. Zwei Generäle kämpfen im Sudan um die Macht. Im Landkreis Rosenheim in Bayern hat ein Braunbär eine Schafsherde angegriffen und zwei Tiere getötet. Nach Angaben der Behörden bestehe für Menschen aber keine Gefahr, weil sich die Bären in der Grenzregion zu Österreich üblicherweise scheu verhielten.
WDR aktuell aus dem Stadion.
Der FC Bayern München hofft im Champions League Rückspiel gegen Manchester City heute auf eine Sensation. Das Hinspiel in Manchester ging mit 3:0 verloren. Sollten die Bayern ausscheiden, wäre es nach dem DFB-Pokal der zweite Wettbewerb, auf dem sie geflogen sind. Das Spiel läuft seit wenigen Minuten aus München. Edgar Endres, WDR Sport.
Ich noch nie erlebt. Der Schiedsrichter fehlt. Die Spieler warten seit gut 3 Minuten auf den Anpfiff in der Arena. Ausverkaufte Hütte, 75.000. Die beiden Mannschaften sind unten, auch die beiden Schiedsrichterassistenten. Aber der Schiedsrichter aus Frankreich, Clément Turpin, der 40-Jährige, ist nirgends zu sehen. Er war vorhin auf dem Platz, aber plötzlich ist er verschwunden. Vielleicht gibt es ja technische Probleme. Eins ist klar, die Bayern heute ohne Thomas Müller in diesem so wichtigen Spiel. Thomas Tuchel lässt ihn zunächst nur auf der Bank. Der Schiri fehlt.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend bleibt es noch trocken mit meist nur wenig Wolken. In der Nacht ziehen dann erste Schauer durch. Morgen dann nur noch wenig Sonne, viele Wolken und immer wieder Schauer, teils auch Graupel. Dazu kommt jülich auf bis zu 10 Grad, Schwerte 11 und Steinfurt 12 Grad. Am Freitag wechselhaft, neben Sonnenschein immer wieder einzelne Schauer. Mit 14 bis 18 Grad wird es dann wieder deutlich wärmer. Das war WDR aktuell.
WDR 5 Scala. Aktuelles aus der Kultur. Wir wiederholen die Sendung von heute Mittag mit Rebecca Link.
Hallo, schön, dass Sie bei uns sind hier in Scala. Und unter anderem haben wir heute für Sie etwas vorbereitet zu einem ganz besonderen Instrument. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen? Also wenn Leute auf einer Bühne sitzen und dabei vor sich so einen kleinen Kasten auf Beinen haben und irgendwie aussehen, als ob sie an einem Campingtisch Gemüse schneiden würden, dann waren Sie schon mal live dabei, wenn eine Pedal-Steel-Gitarre gespielt wurde. Und die ist heute besonders bei dem Album, das wir Ihnen vorstellen wollen, von Spencer Cullum. Am Ende dieser Ausgabe von Scala. Aber wir reden noch über viel mehr Dinge. Heute mal wieder über die Ursprünge von ganz bestimmten Wörtern. Außerdem über das Frauenfilmfestival in Dortmund. Und jetzt geht es los mit einer ganz besonderen Angelegenheit. Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt ja viele berühmte Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die ein bisschen anders sind als nur berühmt, also Menschen, die irgendwann mal zu Ikonen geworden sind. So jemand ist Patti Smith. Sie ist Musikerin, Zeichnerin, Performerin, Fotografin, Lyrikerin, Schriftstellerin. Godmother of Punk wird sie gerne genannt, also Patin des Punk. Sie hat schon vor dem Papst gespielt. Sie hat einen National Book Award gewonnen. Sie ist berühmt geworden mit einem Song, den sie mit Bruce Springsteen zusammengeschrieben hat. Und jetzt war sie gerade auf der Poetica zu Gast, dem Festival der Weltliteratur, das noch die ganze Woche in Köln läuft. Und da hatte sie ihr aktuelles Buch der Tage dabei. Und da drin finden sich Patti Smiths Instagram-Posts aus dem Jahr 2018. Das hat mich wirklich umgehauen. Also wenn man sich diesen Account anschaut, sie hat da dieses wirklich fantastische eigene kleine Instagram voll mit Erlebnissen. Fotos aus ihrem Archiv mit kleinen Texten dazu. Und das ist so wundervoll, weil es überläuft von Begegnungen, Geschichten, Katzen, kleine Filmchen von Patti Smith an einem Tisch, wie sie irgendetwas erzählt. Und ein bisschen davon findet sich zwischen diesen Buchdeckeln. Ja, und wunderbarerweise hatte sie gestern ein wenig Zeit für uns zwischen ihren Auftritten auf der Poetica. Ich habe sie getroffen in ihrem Hotelzimmer, deswegen klingt das jetzt ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns unterhalten und der Einstieg in das Gespräch war meine Frage, die Poetica, was für eine Verbindung haben Sie zu diesem Festival?
I'm connected. I'm one of the 10 poets so that were presented last night and
ich bin eine von den 10 Dichterinnen und Dichtern, die hier vorgestellt wurden und von ihrem Schreiben und von ihrem Leben erzählen. Wenn ich in eine Stadt komme, dann denke ich über nichts weiter nach als über den Ort, wo ich gerade bin. So fühle ich mich jetzt nur mit Köln verbunden, hier und heute.
How do you like Cologne?
I like it very much. I've been here many times since the 70s. I have a wonderful publisher here.
Ich bin hier sehr gerne. Ich war schon viele Male in Köln seit den 70er Jahren. Ich habe hier einen tollen Verleger. Es gibt eine große Kunstszene. Die Menschen hier sind immer sehr zugänglich. Heute zum Beispiel bin ich wieder in den Dom gegangen und habe Gerhard Richters Fenster betrachtet. Das war so bewegend, so abstrakt und spirituell in einem. Das sind die bunten Fenster für jeden Menschen. Sie sprechen zu allen, so zart und blass, sehr schön.
Abstractly spiritual. They're just, they are really the stained glass windows for every human being. They speak to all faiths. So it was very beautiful.
Wenn man nach Ihrer Berufsbeschreibung fragt, dann sagen Sie, glaube ich, meist Autorin, also vor allem anderen. Und das heißt, Sie schreiben jeden Tag. Ein Tag ohne Schreiben sei ein verlorener Tag. Stimmt das?
Yes, because I've been writing since I was a child. I came to New York as a poet.
Ja, denn ich schreibe, seit ich ein Kind war. Ich kam nach New York als Dichterin und begann als Poetin zu performen. Und alles, was ich mache, geht auf meine Dichtung zurück. Auch meine visuellen Arbeiten auf Papier sind meist voll von Lyrik. Ich würde sagen, die Dichtung ist die Wurzel all meines künstlerischen Arbeitens. Seit ich Performances mache, singe, zeichne, fotografiere und schreibe. Und wenn ich mich für nur eins entscheiden müsste, dann würde ich das Schreiben wählen.
Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen? How did it actually start your writing?
I wrote because I love books. And I love my books so much as a child. I dreamed that maybe I could write.
Ich schreibe, weil ich Bücher liebe. Als Kind liebte ich meine Bücher so sehr, dass ich davon träumte, ein Buch zu schreiben, das die Menschen so sehr lieben wie ich Pinocchio oder Grimms Märchen. So begann ich zu schreiben. Weil ich etwas zurückgeben wollte, aus Dankbarkeit.
To give back, actually out of gratitude. And so I've really been writing ever since.
Jetzt ist mit jemandem wie Ihnen zu sprechen, journalistisch durchaus eine Herausforderung, weil so wenig Zeit und so viel Erlebtes und so viele Geschichten. Dann habe ich mir Ihren Instagram-Account angeschaut und dachte, das ist eigentlich perfekt, das ist der rote Faden. Und habe dann festgestellt, dass es genau darum in Ihrem neuen Buch geht. Was gefällt Ihnen an dieser Art des Geschichtenerzählens auf Instagram?
Well, I like it because it's immediate. I don't.
Ich mag es, weil es ein Medium ist. Ich habe nie viel mit Social Media anfangen können. Aber meine Tochter schlug mir vor, einen Instagram-Account aufzumachen. Und seither mache ich es jeden Tag. Jeden Tag mache ich Fotos. Jeden Tag gehen mir verschiedene Gedanken durch den Kopf und die schreibe ich auf und möchte sie mit anderen Menschen teilen. Zum Beispiel vorhin. Da habe ich ein paar Aufnahmen von Gerhard Richters Fenster im Dom gemacht. Ich bin sicher, ich werde sie mit Menschen teilen, die sie noch nicht gesehen haben. Das ist es, was ich an Instagram mag. Das Teilen wunderbarer Dinge mit anderen Menschen, überall auf der Welt.
Machen Sie das selber? Do you do it yourself? Because it seems very personal.
Ja, es ist sehr leicht. Meine Tochter hat mir gezeigt, wie es geht. Ich bin technisch nicht sehr begabt, aber es ist sehr leicht, ein paar Bilder hochzuladen und eine Message zu schreiben.
Es ist ein bisschen wie ein Archiv ihres Lebens, so kommt einem das vor. Manche Protagonisten, die kommen immer wieder vor, bei Menschen wie Robert Mapplethorpe zum Beispiel, ist das nicht verwunderlich, oder ihren Kindern, also nahen Menschen für sie. Es gibt aber auch andere, die immer wieder auftauchen, Michael Stipe von R.E.M. zum Beispiel, ist es ein Freund?
Well, Michael is one of my best friends. In fact, right before I saw you, he just sent me a message, he's in Italy.
Michael ist einer meiner besten Freunde. Kurz vor unserem Treffen hat er mir eine Nachricht geschickt. Er ist in Italien. Wir senden uns beiden Fotos. Ich habe ihm die Domfenster geschickt und er schickte mir ein Foto vom Meer, wo er gerade ist. Das sind meine Freunde. Mein Instagram ist beides, universell und persönlich. Außerdem macht es Menschen glücklich. Sie lieben Michael Stipe und sind interessiert. Sie lieben Michael Stipe und sind interessiert zu hören, was er macht. Viele kenne ich gut, aber Menschen wie Michael sind Freunde.
When we're together, we're not thinking each other as well known. We're friends.
Es ist ein bisschen so, als ob Sie Leute sammeln würden in Ihrem Buch, auch auf Ihrem Instagram. It seems like you are kind of collecting people in the various ways you are capable of.
No, well, everybody, I don't show everybody.
Ich zeige nicht jedem, was ich mache. Manchmal ist es halt schön und meistens sind es ja Geburtstage. Fast jeden Tag hat jemand Geburtstag und dann schicke ich ihnen ein Geburtstagsfoto.
Often I will share a picture of someone on their birthday.
Es gibt auch viele Menschen, die Sie künstlerisch beeinflusst haben, die immer wieder auftauchen. Da kann ich jetzt eine wahnsinnig lange Liste vorlesen. Sylvia Plath ist dabei, William Burroughs, Virginia Woolf, Marlene Haushofer, Arthur Rimbaud und so weiter und so weiter. Und es scheint immer so, Sie gehen gern an die Orte Ihrer Helden.
Yes, well, I like to, first of all, I like to share these artists with other people, new books or obscure books. So many people write on my Instagram.
Ja, zunächst einmal möchte ich diese Künstler mit anderen Menschen teilen. Neue und obskure Bücher. Viele Menschen schreiben mir auf Instagram, oh, ich wusste nichts von dem Buch. Und so ist es ein Weg zu teilen. Ich liebe es, ihre Gräber und Gedenkorte zu besuchen. Das gibt mir einen Moment der Kontemplation mit ihnen und die Möglichkeit, ihnen zu danken. Zum Beispiel das Grab von Sylvia Plath, das ich manchmal besuche. Es liegt an einem sehr abgelegenen Ort. Ich gehe dorthin, um ihr Hallo zu sagen. Manchmal lese ich dann dort ein Gedicht, um den Ort weniger einsam zu machen. Außerdem ist es interessant zu sehen, wo die Menschen lebten, die Straßen, durch die sie gingen, die Dinge in den Städten, die sie gesehen haben, eventuell in der Art, wie sie sie gesehen haben. Es ist ein sehr intimer, persönlicher Weg, auf dem man die Menschen erforschen kann, die man liebt und die nicht mehr leben. Das macht mich glücklich. Ich fühle mich ihnen dann sehr nah.
Einen Platz haben Sie sogar gekauft, das Haus von Arthur
Rimbaud.
Ich kaufte das Land, das seiner Mutter gehörte. Er schrieb eine Zeit in der Hölle hier auf diesem Land. Das Haus wurde im Krieg von Bomben zerstört, aber es wurde wieder aufgebaut und ich wurde gefragt, ob ich es kaufen wolle, von jemandem, der zu alt ist, um sich darum zu kümmern. Ich sehe mich aber nicht als die Besitzerin. Ich hüte es nur. Es ist schön für mich, dort im Gras zu sitzen, auf dem Land, wo Rimbaud sein Meisterstück Eine Zeit in der Hölle schrieb.
Rimbaud wrote a masterpiece, A Season in Hell.
But was machen Sie genau damit? What do you do with it, actually? Just treasure it?
No, well, what I'm trying to do is work before the pandemic.
Vor der Pandemie habe ich angefangen, es mit Hilfe des Kulturministeriums in eine Schriftstellerresidenz zu verwandeln, sodass Dichter und Schriftsteller hier vielleicht eine Woche oder einen Monat sein können, um zu arbeiten. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht, das Haus für mich zu haben. Mein Vorhaben ist es, dass andere Menschen es für sich nutzen können.
People are able to, you know, to be inspired by the proximity of the house and the land.
Ich habe heute noch mal Ihre Musik gehört. Wenn ich Ihre Musik höre, dann vermittelt sich da vor allen Dingen eine wahnsinnige Lebhaftigkeit, wie ich finde. Und es gibt ein Foto von Ihnen, von Robert Mapplethorpe. Es heißt Patty Still Moving. Und das zeigt Sie so verwackelt. Also Sie bewegen sich halt noch. Und ich habe mich gefragt, ob das Sie vielleicht am besten beschreibt, dieses Foto in Bewegung.
A person in constant motion. I suppose, yes, I'm.
Eine Person in konstanter Bewegung? Ich glaube, ja. Ich bin ein Bewegungsmensch. Als ich jung war, war ich eine schnelle Läuferin. Ich liebe es, unterwegs zu sein, zu reisen. Ich liebe es, in Zügen zu sein. Aber als Schriftstellerin liebe ich auch die Einsamkeit, das Alleinsein. Ich bin in meinem Hotelzimmer allein oder im Café und ich bin in meinem Hotelzimmer allein oder im Café sitzend und schreibend. So ist ein Teil von mir sehr ruhig, der Schriftstellerinnen-Teil. Und dann glaube ich, der Performer-Part in mir, der mag es aufregender, der mag kleine Abenteuer.
Daily self is one who likes a little adventure.
So what's your next adventure today?
Well, the adventure of the night is being at Poetica and doing my part. And reading poems and maybe doing a couple of songs and greeting the people. And then after that, in the morning, I'm taking a train to Paris to work on a book that's celebrating Arthur Rimbaud. So a lot of good things ahead.
Thank you so much for your time, Patty Smith.
Thank you. Thank you.
Patty Smith im Gespräch. Sie haben gemerkt, wir haben das ein bisschen nachbearbeitet. Wir wollten, dass Sie die Übersetzung haben, also es auch gut verstehen können. Und sie hat uns am Schluss erzählt, dass ihr nächstes Abenteuer natürlich erstmal der Auftritt war, den sie gestern Abend auf der Poetica noch hatte. Ein Auftritt, der damit geendet hat, dass sie einen ihrer großen Hits zusammen mit dem Publikum gesungen hat. Dazu gleich noch mehr. Und jetzt ist sie halt schon wieder unterwegs, auf dem Weg nach Paris, direkt das nächste Abenteuer. Also diese Person in ständiger Bewegung, über die wir da geredet haben am Schluss dieses Gespräches. Ja, und Patty Smith ist ja tatsächlich am allerberühmtesten wahrscheinlich geworden mit einem Song, den Bruce Springsteen geschrieben hat, die Musik. Und sie hat dann die Zeilen dazu geschrieben, weil Bruce Springsteen damals gesagt hat, das ist eigentlich ein Liebeslied gewesen, das ich da geschrieben habe. Ich habe mich aber selber nicht dazu in der Lage gefühlt, den Text beizusteuern. Ich war damals keine Liebesliedperson. Und Patty Smith war noch sehr verliebt gerade in ihren Ehemann, der dann leider früh verstorben ist, mit dem sie auch zwei Kinder bekommen hat. Und über den hat sie den Text verfasst, der von ihren Telefongesprächen handelt. Denn die beiden haben nicht in einer Stadt gewohnt, eine ganze Zeit lang, und hatten dann nur die Möglichkeit, mit damals sehr teuren Ferngesprächen miteinander zu kommunizieren. Das heißt, sie konnten halt auch nicht andauernd telefonieren, weil sie beide kein Geld hatten, sondern haben das manchmal nur einmal die Woche gemacht. Und daher kommt dieser Songtext, Because the Night Belongs to Lovers, also die Nacht, in der das Telefonieren billig war. Da hatten sie Zeit füreinander und konnten sich das leisten, miteinander zu telefonieren. Patty Smith mit einem Song von Bruce Springsteen, Because the Night, den hat sie zusammen gesungen mit den Besuchern und Besucherinnen der Poetica gestern Abend. Und hier hören sie ihn in der ursprünglichen Version in Scala.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Yeah.
telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Patti Smith, Because the Night. Und sie hat irgendwann mal erzählt, dass dieser Song sie tatsächlich gerettet hat, nachdem sie eben mit zwei kleinen Kindern nach dem Tod ihres Ehemannes zurückgeblieben ist und nicht viel Geld hatte, weil dieser Song so berühmt war, dass er tatsächlich finanziell sie in dieser Zeit über Wasser gehalten hat. Und falls Sie interessiert sind an dem Buch, von dem wir ja auch geredet haben, das Buch der Tage von Patti Smith, das bekommen Sie bei Kiepenheuer und Witsch. Und hier geht's direkt weiter mit Musikgeschichten in Scala.
Scala Songbook. Musikgeschichten.
Tja, und von Patti Smith, der Frau, die ja gerne und oft in Schwarz auftritt, kommen wir jetzt zum Man in Black hier in Scala. Johnny Cash, der ja berühmteste Country-Musiker aller Zeiten, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ring of Fire, einer seiner berühmtesten Songs, heute vor 60 Jahren erschienen. Oberflächlich betrachtet einfach ein Liebeslied. Wenn man genau hinschaut, wird's interessant, in die Hintergründe nämlich. Die Autorenangaben, die heißen nämlich, June Carter und Merle Kilgore hätten diesen Song zusammen geschrieben. Also Johnny Cashs spätere zweite Ehefrau und ihr gemeinsamer Trauzeuge. June war ja unter anderem die Duettpartnerin von Johnny Cash, lange bevor die beiden ein Paar wurden. Es heißt, sie hat den Song geschrieben über ihre Beziehung zu Johnny. Sie hören das nicht zum ersten Mal, dass Johnny Cash Abhängigkeitsprobleme hatte in seinem Leben. In seiner Gegenwart zu sein, fühle sich für sie so an wie in einem Ring aus Feuer. So wird das gerne erzählt als Motivation für diesen Song. Johnny Cashs erste Ehefrau Vivian, die erzählt die Geschichte anders. Sie hat 2007 in ihrer Autobiografie geschrieben, Johnny selbst habe den Song geschrieben, zusammen eben mit Merle Kilgore. Und anschließend habe er dann June als Autorin angegeben, damit sie die Tantiemen bekommt, weil sie nämlich Geld gebraucht hätte und ihm leid getan habe. Alle Beteiligten an dieser Geschichte sind mittlerweile verstorben. Wir werden es also vermutlich nie herauskommen. Es gibt nur noch eine ziemlich absurde Randgeschichte dazu. Die scheint tatsächlich belegt zu sein. Merle Kilgore, so heißt es nämlich, habe den Song irgendwann mal für eine Werbung freigeben wollen. Für eine, Achtung, Hämorrhoidensalbe. Das hat die Cash-Familie aber verhindert. Und wir hören diesen Song jetzt. In den vor 60 Jahren erschienen Ring of Fire von Johnny Cash.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. A
I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring.
Ring of Fire von Johnny Cash heute im Scala Songbook.
WDR 5 Kulturnachrichten.
Die aktuellen Kulturnachrichten in Scala heute mit Cordula Leisse.
Frankreich hat 3 von den Nationalsozialisten geraubte Kunstwerke an die Nachfahren der ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Das teilte das französische Kulturministerium mit. 2 der Gemälde stammten demnach aus der Kunstsammlung des Nationalsozialisten Hermann Göring. Sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Frankreich gelangt. Ursprünglich gehörten die Bilder den jüdischen Kunstsammlern Agathe und Ernst Saulmann, die vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen mussten. Außerdem wurde eine Skulptur aus dem 15. Jahrhundert an die Nachfahren des deutschen Unternehmers Harry Fult zurückgegeben. Die Madonnenstatue befand sich bislang im Pariser Louvre. Die französische Kulturministerin will heute einen neuen Gesetzentwurf vorstellen, um die Restitution von NS-Raubkunst zu erleichtern. Der US-Fernsehsender Fox News zahlt Schadenersatz in Millionenhöhe an einen Hersteller von Wahlmaschinen. Damit entgeht der Privatsender einem Gerichtsprozess wegen Verleumdung. Das Unternehmen Dominion hatte Fox News vorgeworfen, Falschnachrichten verbreitet zu haben. Der Sender hatte berichtet, die Wahlcomputer von Dominion seien 2020 genutzt worden, um die Präsidentschaftswahlen zu manipulieren. Fox News hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen. Man habe lediglich die Darstellungen des damaligen Präsidenten Trump und seiner Anwälte wiedergegeben. Sender und Unternehmen haben sich nun außergerichtlich geeinigt. Der Sender zahlt dem Unternehmen Schadenersatz in Höhe von umgerechnet knapp 720 Millionen Euro. Der Berliner Fotograf Boris Eldagsen hat einen renommierten Preis abgelehnt und will damit eine Debatte über künstliche Intelligenz in der Fotografie anstoßen. Eigentlich hatte er mit einem seiner Werke einen Sony World Photography Award gewonnen. Die Verantwortlichen teilten mit, Eldagsen habe sich nicht dazu geäußert, in welchem Ausmaß künstliche Intelligenz bei seinem Werk eine Rolle gespielt habe. Der Künstler selbst erklärte, er habe das KI-Werk testweise eingereicht, um zu prüfen, ob Wettbewerbe wie dieser darauf vorbereitet sein. Archäologen haben in Schottland Überreste einer römischen Festung entdeckt. Sie soll zum sogenannten Antoniuswall gehören, eine römische Befestigungsanlage, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Bereits in den 70er und 80er Jahren hatten Archäologen nach der jetzt gefundenen Festung gesucht, waren damals aber nicht erfolgreich. Jetzt setzten die Wissenschaftler eine neue Messtechnik ein, mit der historische Bauwerke unter der Erde aufgespürt werden können, ohne dass dafür gegraben werden muss.
Die Erde dreht sich majestätisch und wunderschön im Universum. Und im Gasometer in Oberhausen. Dort werden faszinierende Satellitenbilder auf eine gewaltige Erdkugel projiziert. Dazu zeigen großformatige Fotografien die Schönheit der Natur und wie wir Menschen sie ruinieren. Aber es gibt auch Visionen für eine grüne Zukunft und dazu spannende Vorträge. In der Ausstellung Das zerbrechliche Paradies. Bis zum Sonntag im Gasometer in Oberhausen. Mehr Infos unter wdr5.de.
Und hier Skala Kultur und WDR 5. Gestern Abend ist das Internationale Frauenfilmfest in Dortmund in Köln eröffnet worden. Also das ist ja die Besonderheit dieses Festivals, dass es immer abwechselnd in Dortmund und Köln stattfindet. Dieses Mal wieder in Dortmund. Außerdem zum ersten Mal wieder so ganz in echt mit zusammenkommen seit Corona. Und das Festivalplakat, das ist interessant. Der Hintergrund ist lila und wir sehen da vor allem so eine Frauenhand. Also wenn man sich das auf der Webseite anschaut, dann macht die auch immer so klackerklack mit ihren Fingernägeln. Die sind nämlich sehr lang, diese Fingernägel. Und die sind mit so Spiegelscherben beklebt, also auch fies scharfkantig. Cornelia Wegerhoff war für uns dabei bei der Eröffnungsfeier in Dortmund. Passt das so ein bisschen als Ankündigung für das Festival?
Ja, muss ich wirklich sagen. Also scharfkantig und gleichzeitig glamourös, das passt so. Also die glitzern auch so ein bisschen. Also sieht erstmal schick aus, aber denkt man, ist schon gefährlich, wenn man da ein bisschen näher rankommt. Der Eröffnungsfilm gestern Abend, zu dem das Publikum in Dortmund über einen schönen langen roten Teppich schreiten konnte, im Cinestar, der hat auch gleich diese klare Kante gezeigt. Angry Annie aus Frankreich von der Regisseurin Blandine Lenoir erzählt von der Untergrundbewegung, die zu Beginn der 70er Jahre sichere Abtreibungen ermöglicht hat, war damals noch illegal. Und der Titel Angry Annie, das sagt schon, es geht um die Wut der Frauen, ihren Kampf um Selbstbestimmung, um eine sichere medizinische Versorgung im Fall eines Schwangerschaftsabbruchs. Aber damals eben auch um ungekannte weibliche Solidarität. Und Maxa Zoller, die künstlerische Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals, die hat vorab erklärt, wir zeigen diesen Film zum Thema Abtreibung aus gutem Grund. In Dortmund gibt es nämlich seit dem vergangenen Jahr eine neue Klinik, die ist immer wieder Schmähungen und Bedrohungen ausgesetzt. Also das Thema ist hochaktuell. Und das zeigte sich auch beim Grußwort der Schirmherrin des Frauenfilmfestivals, ist die Bundesfrauenministerin Lisa Pause. Die will den Paragraph 218 natürlich am liebsten kippen. Und wenn man jetzt so denkt, boah, schweres Thema, war es, aber ein absolutes Kinoerlebnis, tolle Bilder, großartige Filmkunst und das zeigt, ja, hochpolitischer, feministischer Film, der kann auch richtig ein tolles Ereignis sein.
Es ist ja auch ein runder Geburtstag eigentlich in diesem Jahr. Also wenn man alle Vorläufer des Frauenfilmfestivals mitrechnet, dann sind es dieses Jahr 40 Jahre. Mhm. Gibt es besondere Gäste?
Ja, also das Besondere ist bei diesem Filmfestival immer, dass die Filmschaffenden da sind. 60 Frauen, die sich nicht nur untereinander austauschen, ist ein Branchentreff, sondern auch im Dialog mit dem Publikum treten. Gestern Abend kam da zum Beispiel auch schon NRW-Kulturministerin Ina Brandes vorbei, war ziemlich witzig, die hat zum Jubiläum gratuliert und hatte einen Riesenspaß an diesen Tütchen für die Verpflegung beim Eröffnungsabend, hat gesagt, endlich wieder im Kino sitzen und so ganz vorsichtig mit diesen Knistergeräuschen kämpfen. Alle haben gelacht. Tatortstar Maria Furtwängler sitzt in der Jury für den internationalen Film, zusammen mit einer jungen Schauspielkollegin Sarah Fasilat. Bayerischen Filmpreis hat die bekommen für die beste Nachwuchsdarstellerin. Und in der Jury sitzt auch Helke Sander, 86 Jahre alt, Regisseurin und Legende, Pionierin des feministischen Films. Ohne diese essen wir alle gar nicht da, haben die Filmemacherin in Dortmund geschwärmt. Und genau das hat Claudia Richards, die Regisseurin, dokumentiert in ihrem Film Aufräumen über Helke Sander. Der hat Premiere, Weltpremiere am Samstag und der zeigt, was die Frau geleistet hat.
Beispielsweise hat Helke Sander 1968 die neue deutsche Frauenbewegung initiiert. Sie hat eine Rede gehalten, in der sie mit anderen Worten gesagt hat, das Private ist politisch. Also die Revolution muss zu Hause beginnen. Und die Themen von Helke Sanders Film sind heute noch aktuell. Beispielsweise ist die Situation von Alleinerziehenden immer noch sehr prekär. Dann das Gender Pay Gap ist auch noch eine Sache, die heute aktuell ist. Und vor allem das Problem mit der Kinderbetreuung. Das war damals ein Problem, ist heute immer noch eins.
Soll aber kein Problem beim Frauenfilmfest werden in Dortmund. Von Freitag bis Sonntag gibt es ja Kinderbetreuung für alle Frauen, die mal in Ruhe ins Kino wollen.
Praktische Sache auf jeden Fall, mitgedacht. Wir haben ja vom Gender Pay Gap gerade noch gehört. Wie wirkt sich das in der Filmbranche aus?
Also ich nenne mal zwei Zahlen, die vom Frauenfilmfestival dazu bekannt gegeben worden sind. Nämlich Frauen verdienen hierzulande bei Film und Fernsehen im Schnitt immer noch 35% weniger als die männlichen Kollegen. Bei der Kameraarbeit ist das ein Unterschied von bis zu 57%. Und das ist natürlich dramatisch. Und dieses Branchentreffen stellt eben fest, wir haben ähnliche Probleme wie, du hast es eben angesprochen, vor 40 Jahren. Als das Ganze angefangen hat.
Also in der Jury so Leute wie Helke Sander, Vorreiterin des feministischen Films, gleichzeitig aber auch Maria Furtwängler und eine junge Schauspielerin mit Sarah Fasilat. Heißt das auch, dass das Frauenfilmfest wirklich alle Generationen erreichen will?
Ja, und auch unterschiedlichste Zielgruppen. Es gibt zum Beispiel die Sektion Begehrt, Filmlust Queer mit 8 internationalen Beiträgen. Aber es gibt auch Schätzchen aus Filmarchiven, Frauenfilme aus den 1910er Jahren, Genderfragen, körperliches Rollenbild, da steht da auch schon im Mittelpunkt. Aber auch ein Programm für Kinder und Jugendliche. Und ganz spannend finde ich den Film Unerhört. Da steht nämlich die Menstruation im Mittelpunkt. Ist eine Person, die kommt um die Ecke und kommt zum ersten Mal zu Besuch zu einer jungen, zu einem jungen Mädchen, 12 Jahre alt. Und die Mutter sagt immer, wir müssen die so ein bisschen, also dass die keiner sieht, die müssen wir irgendwie verstecken. Ist immer noch ein Tabu. Und die Regisseurin, gerade 25 Jahre alt, Emma Bading, die freut sich schon total auf den Austausch mit den vielen Filmemacherinnen. Und auch sie ist bis Sonntag zu Gast.
Ich glaube, das Frauenfilmfestival ist absolut wichtig, um sich auszutauschen, um Komplizinnen zu finden, um sich zu stärken untereinander. Weil es ist immer noch nicht alles gleichberechtigt, so wie wir das vielleicht auch gerne alles wollen würden. Ich bin kampfbereit so, und ich möchte veröffentlichen und ich möchte auch auf die Presse fliegen so damit und ich möchte Kritik bekommen. Weil es gibt, wenn man solche Filme macht, dann gibt es immer viele Menschen, die sagen, das kannst du nicht machen, das ist ein Tabuthema. Ich finde das wirklich schrecklich, was du da gemacht hast. Und das ist, also damit muss man auch erstmal umgehen. Aber ich glaube, nur so kommt man weiter.
Ganz schnell noch, Cornelia, das Filmfestival heißt ja international. Wie international ist es denn tatsächlich?
Also es sind zum Beispiel auch Filme aus Indonesien dabei, Mexiko, Palästina, Spanien, aus der Ukraine, aus den besetzten Gebieten, aber zum Beispiel Spot on NRW, das zeigt auch Dortmunder Filme. Und ganz wichtig, es gibt auch Filme in Köln zu sehen. Das alles findet man auf frauenfilmfest.com. Und super cool, heute Abend, wer Zeit hat, es gibt ein rollendes Kino, das in der Dortmunder Innenstadt an die Hauswände Filme projiziert. Also es lohnt sich richtig rauszugehen.
Cornelia Wegerhoff über das internationale Frauenfilmfestival Dortmund-Köln findet wieder in Präsenz in Dortmund statt, bis einschließlich Sonntag.
La fermer, c'est que mon cœur est ailleurs, ailleurs. Non, je ne veux pas m'exprimer, tous mes sujets sont ailleurs, ailleurs. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet de l'or. Que de me fixer, décolle-toi sur l'oreille du bois. Une histoire qui s'achève sur un grand champ de colza. C'est un choix. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet. C'est pour respecter la voix de mes pas. Oserais y partir seul dans cette campagne infinie. Je fuis. Regarde-moi dans les yeux, tu verras.
WDR 5 Scala. Thiemanns Bordgeflecht.
Ist ihm wahrscheinlich aufgefallen, im Moment wird ja wieder viel über Söldner gesprochen. Also bezahlte Soldaten, die vielleicht sogar im staatlichen Auftrag kämpfen, aber sie sind kein Teil der offiziellen Streitkräfte eines Landes und sie sind in der Regel ziemlich schlecht beleumundet. Wie zum Beispiel die Gruppe Wagner. Deswegen reden wir heute über Söldner. Die Gruppe Wagner ist eine russische, nichtstaatliche paramilitärische Organisation. Ja, und in der letzten Woche hat ihr Anführer international damit verblüfft, dass er davon gesprochen hat, dass man ja auch mal langsam aufhören könnte mit dieser sogenannten militärischen Spezialoperation, wie Russland es nennt, in der Ukraine. Christoph Thiemann, der dachte, es wäre vielleicht mal hilfreich, nochmal auf den Ursprung des Wortes Söldner zu gucken. Und außerdem, wieso heißt diese spezielle Söldnertruppe eigentlich ausgerechnet Wagner?
Wer nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern vor allem der klingenden Münze wegen in den Krieg zieht, den nennt man einen Söldner.
Ich bin kein Soldat, Major. Und Söldner bezahlt man.
Man nennt so auch die privaten Militärdienstleister.
Russland setzt bei seinem Angriff nicht nur auf die reguläre Armee, sondern auch auf Söldner.
Von einer Gruppe war in den letzten Wochen besonders oft die Rede.
Die Gruppe Wagner gilt als Schattenarmee Putins.
Und falls Sie sich schon gefragt haben, heißt diese Gruppe eigentlich nur zufällig so wie ein deutscher Komponist des 19. Jahrhunderts? Dann lautet die Antwort leider nein.
Ihr Gründer Dmitri Utkin, ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier, auf dem Körper tätowiert SS-Runen. Der Neonazi hat offenbar beste Kontakte zum Herrscher im Kreml.
Und hat die Söldnergruppe wahrscheinlich ganz bewusst nach Adolf Hitlers Lieblingskomponisten benannt. Söldner gibt es schon seit der Antike. Griechen dienten im Heer der Ägypter. Hannibal marschierte mit keltischen Söldnern über die Alpen. Und auch die Schweizer Garde begann ihren Dienst einst als Söldnertruppe, auch wenn es heute den meisten eine große Ehre ist.
Für die Sicherheit des Heiligen Vaters verantwortlich zu sein, erfüllt uns mit Stolz.
Auch wenn das Kriegsrecht wesentliche Unterschiede zwischen Söldnern und Soldaten macht, legt man sie auf die sprachliche Goldwaage, so kann man sie kaum voneinander unterscheiden. In beiden Wörtern klingt der Sold nach, den sie für ihren Dienst bekommen. Und dieser Begriff kommt von einer römischen Münze. Kaiser Konstantin I. ließ den Aureus Solidus erstmals im 4. Jahrhundert prägen. Eine Münze aus Gold, Aurum, exakt 4,5 Gramm schwer und als Währung fest und stabil, Solidum eben. Und wie? Nach seiner Einführung war der Solidus 800 Jahre lang im gesamten Mittelmeerraum verbreitet und wurde zu einer Art Leitwährung. Ein römischer Soldat erhielt ein Jahresgehalt von 4 bis 5 Solidi, weshalb man seine Bezahlung bald auch seinen Sold nannte. Aber eben auch das, was ein Söldner bekam. Andere europäische Sprachen sind in der Trennung genauer. Da heißt der Soldat Soldier, Soldat und Soldado, der Söldner aber Mercenario, Mercenär und Mercenary.
And mercenaries get paid.
Merx Mercis ist das lateinische Wort für Ware und daher hat sowohl der Markt als auch der Mercenary seinen Namen, der seinen Dienst ja schließlich auf dem freien Markt anbietet. Auch im Russischen ist die Unterscheidung deutlicher als im Deutschen. Hier ist der Soldat auch ein Soldat, der Söldner aber ein Najomnik. Und das ist wörtlich genommen jemand, dessen Kampfkraft gemietet werden kann. Miete, Waren, Märkte, Goldmünzen. Gian Giacomo Trivulzio, ein hochrangiger Söldner, der mal für den König von Genua, mal für den König von Frankreich arbeitete. Dieser Feldherr hatte wohl recht, als er vor 500 Jahren sagte:
Zum Krieg führen sind vor allem drei Dinge nötig. Geld, Geld und nochmals Geld.
Trotzdem, Soldaten und Söldner, das Kriegsrecht und die Genfer Konventionen machen da durchaus Unterschiede. Thiemanns Wortgeflecht war das hier bei uns in Scala.
WDR 5. Hören.
Heute mit Spencer Cullum. Musiker aus England, lebt aber seit vielen Jahren in Nashville in Tennessee. Und das ist nicht nur schon sehr lange ein Hotspot der Country-Musik, sondern es ist auch eine linke Künstlerhochburg in einem, drücken wir es mal milde aus, sehr konservativen Südstaat. Das liegt an Spencer Cullums Lieblingsinstrument, das er dort lebt, die Pedal-Steel-Gitarre. Das ist eigentlich so eine eckige Holzkiste mit Stahlseiten und die hat man vor sich auf so ein paar Beinen, wie ein Keyboard eigentlich. Und man spielt das Ding mit Händen und mit Knien. Die eine Hand fährt mit so einem Bottleneck über die Saiten und die andere zupft dann ganz klassisch. Und das ist eine Art Gitarre zu spielen, die in Nashville halt gefragter ist als in England. Spencer Cullum spielt zum Beispiel bei Bands wie Lamb Chop mit. Mittlerweile mit, ist aber auch selber Singer-Songwriter. Jetzt erscheint sein zweites Album, Coin Collection 2. Und Elise Schirmacher hat sich das nicht nur angehört, sie hat auch mit Spencer Cullum drüber gesprochen.
This is Kingdom Weather. Couldn't ask for more. Doesn't get much better. Let's see what the day's got in store. I see shades of green.
Ich verstecke mich immer ein bisschen hinter der Steel-Gitarre. Ich bin nämlich wahnsinnig nervös, wenn ich auftrete. Und auch das Sprechen über meine Lyrics ist nicht ganz ohne. Ist halt eine ziemlich persönliche Sache. Ist ein bisschen so, als ob du auf einer öffentlichen Therapie-Couch sitzt.
Everything is quiet, your head velvet on my chest.
Spencer Cullum schließt beim Reden ein bisschen die Augen, als würde ihn irgendwas blenden. Dabei scheint er genau zu wissen, was er sagen will. Sein englischer Humor blitzt durch. Auch in dem lakonischen Folksong über das Wetter in seiner Wahlheimat Nashville.
Irgendwas rumort immer in meinem Hinterkopf. Es ist super Wetter, aber wahrscheinlich fängt es gleich an zu brennen.
Mutter Malerin, Vater LKW-Fahrer. Beatles, Kings, Rolling Stones. Die Jugend als langhaariger Gitarren-Nerd in dem rauen Londoner Vorort Rumford war nicht immer Bullabü. Jetzt aber ist Spencer Cullum 40 geworden. Und passend dazu, so erzählt er, ist ihm beim Kaugummikauen ein Zahn ausgefallen. Den hat für viel Geld ein Amerikaner wieder eingesetzt. Aber was Spencer Cullum noch mehr wurmt als das Gesundheitssystem, sind die Schusswaffen und der Umgang mit Minderheiten im Südstaat Tennessee. Trotzdem schreibt er auf seinem neuen Album Coin Collection 2 seinen ersten augenzwinkernden Country-Song. Umgeben und begleitet von musikliebenden Menschen, die der Grund sind, warum er seit 15 Jahren hier lebt.
My body, my temple, my only apparatus, that loneliness creeps up inside. Oh, it shudders and chatters away. The church on the hill, the rain that sits still, the gift you keep on giving to the town you will. I think I found my place.
Das Album entstand letzten Sommer, als das Recht auf Abtreibung gekippt wurde. Das treibt in der blau gefärbten Demokraten-Bubble Nashville viele Menschen auf die Straße. Ihnen gegenüber steht eine queerfeindliche Regierung, die moderne Kinderbücher verbietet.
Even like what side you're on, left or right, I think that's fine or anything, but this is a human right issue.
Egal, ob man eher rechts oder links ist, hier geht's an die Substanz von Menschenrechten. Und das macht Angst. Wenn man nicht mehr selbst über den eigenen Körper bestimmen darf, ist das erschreckend. Also da war ich echt erschüttert. Wobei, als Mann habe ich da ja nicht so viel zu jammern, aber ich war trotzdem sehr wütend über das Ganze.
Und so spielt der tieftraurige Song That Same Day Departure poetisch verschlüsselt mit der Rückkehr nach England, abgefedert durch kunstvoll arrangierte Streicher.
It's that same day departure. From a world that couldn't care. So hide those tears with laughter. It's time to get out of here. trust this heavy weather or anything in sight.
You were meant to be helping.
How little help you've been.
Aber auch seine Brexit-Heimat macht Spencer Cullum zu schaffen. Und so packt er direkt in den Opener von Coin Collection 2 sein Entsetzen über die Kulturministerin Nadine Dorries unter der Regierung Johnson. What a waste of an echo heißt der Song. Und wie, um kulturell etwas entgegenzusetzen, erinnert Cullum dabei auf musikalischer Ebene mantraartig an sein Idol, den englischen Schlagzeuger und Sänger Robert Wyatt.
Get your foot inside the door, quietly and inconspicuously, to harbor all that hate. What a waste of an echo.
I mean, I was watching it through sort of a telescope of America, so.
Ich habe das sozusagen aus der Ferne durch mein amerikanisches Teleskop angeschaut und gesehen, wie sie mit lauter Lügen die Leute manipuliert hat, ohne jeglichen Respekt vor der Working Class oder den Einwanderern.
And completely having no disregard to the working class or, you know, immigrants. So.
Immerhin bleiben Spencer Cullum aber noch die psychedelischen Erinnerungen an seine englische Kindheit. Und die reichert er im Song Green Trees mit einem Bossa-Rhythmus, einer tiefen Flöte und natürlich der Pedal-Steel-Gitarre an.
Green trees gently sway through the windy sky, sunlight trickles onto the estate.
Spencer Cullum vertraut bei Coin Collection 2 auf die Strahlkraft der Instrumente, auch als Kontrapunkt zu den Gesangsstimmen. Und politisch erschüttert findet er dabei zu seiner ganz eigenen musikalischen Währung.
Green Trees von Spencer Cullum. Wenn Sie mehr Musik von ihm hören möchten, das geht heute Abend. Da ist er in Köln im Blue Shell Club zu Gast. Coin Collection 2 heißt das neue Album von Spencer Cullum und das gibt es jetzt käuflich zu erwerben. Das war Scala in der Wiederholung. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Infos zur Kultur hier in WDR5 finden Sie auf wdr5.de. Und hier in der Unterhaltung nach 10 geht es jetzt weiter mit einer Aufzeichnung vom Kabarettfest Düsseldorf, Teil 2 von 2. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung dabei. Rebecca Link, mein Name. Machen Sie es gut.
21 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Anna Jonitschek. Guten Abend.
Das ist eine schwierige, bedrohliche Situation. Der Krieg zwischen den Parteien, der da jetzt ausgebrochen ist im Sudan.
Bundeskanzler Scholz hat sich besorgt gezeigt über den Ausbruch von Gewalt im Sudan. Seit dem Wochenende kämpfen zwei Generäle um die Macht über das nordafrikanische Land. Die Bundeswehr wollte heute eigentlich deutsche Bürger ausfliegen. Die Rettungsaktion musste aber abgebrochen werden. Efi Seibert für WDR aktuell.
Scholz, der gerade in Portugal ist, versprach, dass Deutschland bei einem möglichen neuen Rettungseinsatz auch Bürger anderer Staaten eine Ausreise ermöglichen werde. Scholz bezeichnete die Lage im Sudan als schwierig und bedrohlich. Er sagte, der Krieg zwischen den Parteien, der da jetzt ausgebrochen ist, ist sehr plötzlich über das Land gekommen. Viele sind sehr verzweifelt. Das Auswärtige Amt hat eine niedrige, dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger im Sudan registriert.
Die Duisburger Polizei sucht weiter nach den Hintergründen und dem Motiv für die Attacke in einem Fitnessstudio. Bei dem Angriff gestern Abend waren 4 Menschen verletzt worden. Die Polizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise und hat dafür auch ein Hinweisportal eingerichtet. Peter Hild, WDR Duisburg.
Die Polizei setzt vor allem auf die Aussagen der 4 schwer verletzten Opfer, von denen eines nach wie vor in Lebensgefahr schwebt. Alle werden in Duisburger Krankenhäusern behandelt und konnten bisher nur sehr eingeschränkt befragt werden. Klar scheint bisher nur, dass ein männlicher Täter die 4 Opfer in den Dusch- und Umkleideräumen des Fitnessstudios angegriffen hat. Ein mögliches Motiv und in welcher Beziehung Täter und Opfer standen, das alles ist bisher unklar. Nach dem Täter wird großflächig gefahndet, er soll etwa 30 Jahre alt sein und einen markanten schwarzen Vollbart tragen. Hinweise auf einen Clan- oder Rocker-Hintergrund gäbe es bisher nicht. Auch gehen die Ermittler derzeit nicht von einer Amok-Tat aus, sondern von einem persönlichen Konflikt zwischen den Beteiligten.
Weitere Meldungen im Überblick. Die Abi-Prüfungen in NRW können morgen offenbar stattfinden wie geplant. Beim Herunterladen der Aufgaben gab es heute wohl keine Probleme. Warum es die Download-Panne gestern gab, ist noch nicht klar. Die ausgefallenen Abi-Prüfungen werden am Freitag nachgeholt. Muslimische Schülerinnen und Schüler dürfen wegen des Zuckerfestes am 9. Mai nachschreiben. Der deutsche Technikkonzern Bosch baut in Polen ein neues Werk für Wärmepumpen und nutzt dafür Steuervorteile in einem grenznahen Gewerbegebiet. Insgesamt investiert der Konzern bis 2030 1 Milliarde Euro in das Geschäft mit Stromheizungen. Die Bundesregierung hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme fördern soll. Das weltberühmte Moskauer Bolschoi-Theater hat unter politischem Druck ein Stück aus dem Spielplan gestrichen. In dem Ballettstück Nureyev geht es um den an AIDS gestorbenen schwulen Tänzer. Für die russische Regierung zeigt es nicht traditionelle Werte. Das ist verboten.
WDR aktuell. Aus dem Stadion.
Der FC Bayern München hofft im Champions-League-Spiel gegen Manchester City heute auf eine Sensation. Das Hinspiel in Manchester ging noch mit 3:0 verloren. Aus München Edgar Endres, WDR Sport.
Keine Tore in einem bisher sehr, sehr spannenden Spiel. Die Bayern tonangebend auch mit den besseren Möglichkeiten, vor allem Sané und auch am Ende Choupo-Moting kurz vor der Pause mit der Hacke. Aber die Abwehr der Engländer hat bisher gehalten. Und auf der anderen Seite vergibt Erling Haaland die Megachance für die Citizens, alles klar zu machen. In der 37. Minute verballert er einen Handelfmeter, jagt den Ball mit voller Gewalt über den Querbalken zuvor. Upamecano mit dem Handspiel. Deshalb zur Pause 0:0 und die Bayern-Chancen schwinden mehr und mehr.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend bleibt es trocken mit meist nur wenig Wolken. In der Nacht ziehen erste Schauer durch. Morgen dann nur noch wenig Sonne, viele Wolken und immer wieder Schauer, teils auch mit Graupel. Dazu kommt Paderborn auf bis zu 10, Langenfeld 11 und in Velbert bis zu 12 Grad. Am Freitag wechselhaft, neben Sonnenschein immer wieder einzelne Schauer. Mit 14 bis 18 Grad wird es deutlich wärmer. Das war WDR aktuell.
WDR 5 U22 Unterhaltung nach 10.
Heute hören Sie den zweiten Teil des WDR 5 Kabarettfests aus Düsseldorf. Eine Aufzeichnung vom 11. April. Es moderiert Martin Zingsheim.
Und nun in der Unterhaltung am Wochenende hier auf WDR 5, liebe Insassen der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Wir präsentieren Ihnen exklusiv die humoristische Entdeckung des Jahres. Diese Frau ist ein klassischer Fall von mehrfach schwerstbegabt. Schauspielerin, Sängerin, unterwegs mit ihrem ersten Comedy-Programm und, ich habe es recherchiert, Inhaberin eines fantastischen Technik-Riders. Sie wissen, das sind diese Informationen für die Veranstalter, aus dem ich feierlich zitieren darf. Um einen reibungslosen Ablauf des Auftritts zu ermöglichen, bitte keine Bierbänke, Billardtische oder Ähnliches im Zuschauerraum. Düsseldorf, das sollten wir wohl hinkriegen. Herzlich willkommen hier beim Kabarettfest aus Düsseldorf, Lea Hieronymus!
Was geht denn ab, Düsseldorf? Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich stelle mich gerade noch mal selbst vor. Mein Name ist Lea Hieronymus. Ich komme aus Mainz und ich bin 26 Jahre alt. Ja, und ich sage euch ehrlich, ich finde, ich bin in so einem Alter, 26, das ist so ein richtiges Scheißalter. Ja, du bekommst Panik, weil du langsam auf die 30 zugehst. Und mit 26 solltest du echt mal langsam dein Leben im Griff haben. Und ich merke das auch bei mir im Freundeskreis, ja, der verändert sich. Auf einmal ist Komasaufen schlecht. Und das kann man anscheinend auch nicht mehr jedes Wochenende machen. Und meine Freunde, die fangen auch auf einmal an, so Sachen zu machen, die man halt so als Erwachsener macht. Keine Ahnung, sich über Immobilien informieren, Jack Wolfskin tragen oder Kinder kriegen, die dann auch Jack Wolfskin tragen. Und mir ist aufgefallen, die Kinder von heute, die sehen nicht mehr so aus wie wir damals. Kinder, das sind richtige Statussymbole geworden. Die tragen alle nur noch Markenklamotten. Gucci in der Krabbelgruppe, wie so Rapper. Fehlt eigentlich noch der Kinderwagen mit Mercedes-Felgen und der kleine Finn dann so zu seinem Kita-Kumpel Jonathan. Ey, Bruder, hast du gesehen, ist AMG. Ich sag's ungern, Leute, ne, weil ich diesen Satz selbst früher immer gehasst habe, aber früher war alles besser. Nein, es ist wirklich so, weil mein Bruder, der hat immer die Klamotten getragen, die mir nicht mehr gepasst haben. So. Und die waren echt nicht mehr fresh, so, weil ich hatte die schon von meiner Mutter, die hatte sie von ihrem Vater und der hatte sie von seinem Urgroßvater. Was echt scheiße für meine Mutter und mich war, aber gut für meinen Bruder, weil es waren einfach durchgehend Männerklamotten. Ja, ihr lacht. Die letzten 5 Generationen in meiner Familie hatten alle so einen kurzen Zeitraum in ihrem Leben, wo sie aussahen wie Kaiser Wilhelm. Und wenn da beim Spielen die Hose kaputt gegangen ist, dann wurde keine neue gekauft. Dann wurden da so Sticker drauf genäht. Und meine Mutter hat immer in der letzten Schublade gewühlt und das Motiv, was sie als erstes hatte, kam auf die Hose. Und dann ist mein Bruder halt 5 Wochen mit Bibi und Tina rumgerannt. Und einmal war es noch schlimmer, weil da war meine Mutter im Urlaub und meine Oma musste die Hose nähen. Und sie hat es genauso gemacht wie meine Mutter, das erstbeste Motiv genommen. Und dann ist mein Bruder einfach von der Schule geflogen, weil er im Pausenhof ein Hakenkreuz auf der Hose hatte. Und das wollte meine Oma nicht auf sich sitzen lassen. Und dann ist sie mit der Schublade voll aufnähern zum Schuldirektor und konnte ihn tatsächlich davon überzeugen, dass neben den Bildern vom schreienden Goebbels und dem nackten Führer das Hakenkreuz die beste Alternative war. Und ich erinnere mich auch noch daran, so früher bei uns im Kindergarten gab es immer diesen einen Typen, der allen so random seinen Penis gezeigt hat. So, schauen Sie mal, Frau Kindergärtnerin, ich hab eine Pistole. Duf, 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 duf. Und es hat damals keinen interessiert. Gut, außer vielleicht dem Pfarrer in der Sonntagsschule. Der war so, pass auf, ich schieß zurück, bang, bang. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Nein, aber Zeiten haben sich verändert, Eltern haben sich verändert. Moderne Eltern wie Anna und Malte legen total viel Wert auf Nachhaltigkeit. Die Milch stammt nur vom regionalen Bauer. Wenn mal vielleicht auf das Kilo Hähnchen geschnetzelt ist, auf keinen Fall unter 45 Euro kosten. Und die Eier stammen nur aus bester Haltungsform. Also wo die Hühner quasi unter Drogen gesetzt und dann von hinten erschossen werden, damit sie einen schönen Tod haben. Ey Leute, auf dem Biohof, wo meine Freunde einkaufen, dürfen sich die Hühner sogar ihr Geschlecht aussuchen. So. Gendern im Hühnerstall. Mehr Bio geht nicht. Ja, und meine Freunde, die haben das alles, ne? Geld für die Bioernährung.